Herzlich willkommen zum Podcast Smart Products and Solutions Roadtrip. Mein Name ist Thomas Schmiedinger und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. In dieser Folge werden uns Lukas, Johannes und Volkan etwas erzählen zum Thema Geschichte und Geografie von Israel. Gute Unterhaltung.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über das Thema Geschichte und Geografie in Israel. Der Podcast ist ein Teil von einer mehrteiligen Reihe, dem, was wir als Vorbereitung für unsere Studienreise nach Tel Aviv Ende Juni machen. Wir, also das ist der Johannes, der Lukas und ich, der Volkan, werden auf verschiedene Themen eingehen, wie zum Beispiel den Ursprung der Bevölkerung, den Krieg, das Klima und die Landschaft. Und dazu gleich die erste Frage: Was war vor Israel?
Dazu muss man sagen, dass viele menschliche Evolutionen oder Revolutionen sich erstmals in der Levante ergeben haben, also dem westlichen Teil Vorderasiens. Das ist quasi ein weitläufiges Gebiet ums heutige Israel. Haben sie zum Beispiel die Sesshaftigkeit oder der kulturelle Wandel infolge der Entwicklung produzierender Wirtschaftsweisen ergeben. Und so gibt es an Israel schon relativ früh Spuren von Siedlern. Schon in der Bronzezeit, also so circa 3300 vor Christus, bevölkerten die Kanaaniter das Land. Und die Kanaaniter sind die ältesten bekannten Einwohner des palästinensischen Gebietes. Die Ansiedlung israelitischer Volksstämme in Palästina und den umgebenden Regionen ist für die Zeit seit etwa 1250 vor Christus datiert. Und der Name Israel taucht auch schon relativ früh, und zwar erstmalig 1208 vor Christus in einer Inschrift auf. Die Einnahme der kanaanitischen Stadtstaaten durch israelitische Nomaden erfolgte dann um 1100 vor Christus. 1000 Jahre später eroberten dann die Römer das Gebiet und vertrieben die Juden. Die flohen hauptsächlich in verschiedene Gebiete Europas. Mit dem Beginn der Kreuzzüge am Ende des 11. Jahrhunderts wurde in Palästina 4 christliche Kreuzfahrerstaaten errichtet. Schließlich gelang es aber den Sunniten, also Muslimen, 1200 schließlich die Kreuzfahrer zu besiegen, und sie besetzten Palästina und eroberten Jerusalem. Diese sogenannten mamlukischen Dynastien beherrschten Palästina seit dem 13. Jahrhundert. Osmanische Türken besiegten anschließend 1516 die Mamluken, und Palästina wurde bis 1917 ins Osmanische Reich eingegliedert. Nach der Vertreibung durch Rom, also um ca. 100 vor Christus, hatten die Juden kein eigenes Land mehr. Sie lebten immer als kleine Gruppen in anderen Ländern, wo sie oft diskriminiert und verfolgt wurden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann, mit der Ausbreitung des Antisemitismus, des Rationalismus und des nationalen Bewusstseins in Europa, entstanden mehrere Gruppierungen, die in einer tatsächlichen Rückkehr nach Eretz Israel, also dem Land Israel, und der Gründung eines eigenen Staates eine Lösung für die Probleme der Juden sahen.
Vielen Dank, Johannes, für Ihren Einblick in die Vergangenheit. Jetzt gerade bezüglich der Lösung für die Juden, ich meine, man hört doch immer Nahostkonflikt, Gazastreifen, Krieg, es gibt die ganze Zeit Bombenanschläge etc. etc. Ja, was hat es mit dem auf sich? Gibt es jetzt eine Lösung oder eine Erlösung für die Juden?
Da darf ich einsteigen. Als Nahostkonflikt bezeichnet man den Konflikt um die Region Palästina, der dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen Juden und Arabern entstanden ist. Er führte zu 8 Kriegen zwischen dem am 14. Mai 1948 gegründeten Staat Israel und einigen seiner Nachbarstaaten. Das ist ein israelisch-arabischer Konflikt genannt worden, sowie zu zahlreichen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern. Diese Konflikte sind israelisch-palästinensische Konflikte genannt worden. Der internationale Konflikt in der Region dauert bis heute noch an. Zum Thema Gazastreifen. Was ist der Gazastreifen überhaupt? Der Gazastreifen ist ein Küstengebiet am östlichen Mittelmeer zwischen Israel und Ägypten, mit Gaza-Stadt als Zentrum. Er ist Teil der palästinensischen Autonomiegebiete und steht formal unter der Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörde bzw. des Staates Palästina. Den Namen Gazastreifen und seine geografische Form erhielt der Gazastreifen nach dem ersten arabischen israelischen Krieg 1948 und 1949, als Israel und das Königreich Ägypten einen Waffenstillstand unterzeichnet haben. Seit 2007 wird der Gazastreifen durch die Hamas kontrolliert, die von Israel und zahlreichen westlichen Staaten als terroristische Vereinigung betrachtet wird. Israel kontrolliert die Außengrenzen auf der nördlichen und östlichen Landesseite, der westlichen Seeseite sowie indirekt den Personenverkehr über die Videoschaltung auf der Südseite. Auch die Wasser- und Stromversorgung sowie die Telekommunikation im Gazastreifen ist auf ausländische Hilfe angewiesen.
Danke, Lukas. Jetzt haben wir einiges zur Geschichte und zu den Kriegen in Israel gehört. Aber wo genau liegt Israel auf der Weltkarte eigentlich?
Der Staat Israel liegt in Vorderasien am Ostufer des Mittelmeers. Seine Südspitze grenzt an den Golf von Aqaba am Roten Meer. Israel hat 4 offiziell anerkannte Nachbarstaaten, im Norden den Libanon, im Nordosten Syrien, im Osten Jordanien und im Südwesten Ägypten. Dazu kommen noch die 2 umstrittenen Autonomiegebiete, der Gazastreifen und Westjordanland. Das Staatsgebiet hat ohne die besetzten Gebiete eine Fläche von 22.380 Quadratkilometer und erstreckt sich von Süd nach Nord auf einer Länge von 470 Kilometer. Israel grenzt an 2 Meere, an das Mittelmeer im Westen und an das Rote Meer im Süden. Auch das Tote Meer grenzt an Israel. Dabei handelt es sich jedoch um einen Salzwassersee und kein Meer, da kein offener Austausch mit den Ozeanen stattfindet. Das Tote Meer liegt mehr als 430 Meter unter dem Meeresspiegel und stellt damit den tiefsten unter dem Meeresspiegel gelegenen See auf der Erde dar. Das Ufer des Sees ist somit die tiefste zugängliche Landesstelle auf der Erdoberfläche.
Ja, Wahnsinn. Du hast vorhin ein bisschen was zu den Nachbarstaaten erwähnt. Wie steht Israel im Verhältnis zu diesen Ländern?
Naja, man kann schon sagen, dass Israel eher schwierige Verhältnisse zu seinen Nachbarn hat. Da gibt es ja zum Beispiel den Libanon, und Israel und Libanon sind offiziell im Kriegszustand. Und da kommt es auch besonders in die Grenzregionen immer wieder zu heftigen Ausschreitungen und Spannungen. Und da ist vor allem die eng mit dem Iran verbundene libanesische Schiiten-Miliz Hisbollah, sieht in Israel eben einen Erzfeind. Aber nicht nur mit dem Libanon, auch mit Syrien ist Israel im Krieg. Und zwar seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat Israel hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen und dabei sowohl Stellungen der Regierungstruppen als auch Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz und andere vom Iran unterstützte Kräfte angegriffen. Also auch da im Hintergrund spielen hier sehr oft eben die feindschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und Israel eine Rolle. Der Bürgerkrieg in Syrien ist für Israels Regierungschef Netanyahu außerdem zu einem strategischen Problem geworden, seit Russland eingreift. Denn Russland unterstützt damit Präsident Assad und damit auch dessen Verbündete Hisbollah und den Iran.
Ja, puh. Ist Israel mit jedem seiner Nachbarländer im Krieg?
Na, zum Glück nicht, aber auch die politischen Beziehungen zu Jordanien zum Beispiel erkalteten unter Benjamin Netanyahu, dem Staatschef Israels. Das hat dazu geführt, dass es mehrere Jahre lang kein einziges Treffen zwischen dem Ministerpräsidenten und dem jordanischen König gegeben hat. Das Verhältnis ist auch weiterhin angespannt. Nicht zuletzt hat Netanyahu angekündigt, große Teile des besetzten Westjordanlands zu annektieren. Offiziell gibt es aber zumindest einen Friedensvertrag zwischen beiden Ländern und beide Seiten wollen auch offiziell die Beziehungen wieder verbessern. Auch zu Ägypten ist es ähnlich. Da gibt es seit 1979 einen Friedensvertrag und dessen damaliger Präsident zog sich aufgrund diesem Friedensvertrag auch den Zorn der Islamisten bzw. der meisten anderen arabischen Staaten zu, da es mit der Anerkennung Israels eben einen Tabubruch begangen hat. Und als wesentliche Konsequenz oder als Folge davon wurde der damalige Präsident 2 Jahre später von Islamisten ermordet. Also man sieht ja da, es ist relativ schwierig. Mittlerweile führen beide Länder aber relativ im Vergleich zu den anderen freundschaftliche Beziehungen.
Das waren jetzt die Beziehungen zum eigentlichen Jordanien. Und wir haben vorhin eben auch schon kurz gehört, Westjordanland, was ja nicht offiziell anerkannt ist. Oder doch, wer weiß, wie stehen die Beziehungen zu diesem Westjordanland?
Ja, das Westjordanland liegt ja östlich von Israel zur Grenze Jordaniens und ist eben kein offiziell anerkanntes Land. 1967 wurden weite Teile von Israel erobert und stehen auch seither unter israelischer Militärverwaltung. Ost-Jerusalem und Umgebung wurden dann 1980 völkerrechtswidrig von Israel annektiert. Und des Weiteren, da auch noch sehr interessant, da fast sämtliche Anschläge auf Israel vom Westjordanland ausgegangen sind, also nicht vom Jordanien oder Libanon, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern von diesem Westjordanland, gibt es mittlerweile eine über 750 Kilometer lange Sperranlage entlang der Grenzlinie. Die 2004 erklärte dann der Internationale Gerichtshof, dass Israel mit dem Bau der Anlagen gegen Völkerrecht verstoße, hat aber bisher eigentlich zu keine weiteren Konsequenzen geführt. Und insbesondere in der Kritik steht eben, dass der heutige Verlauf dieser Grenzanlage nicht mit der Waffenstillstandslinie von 1949 einhergeht. Und Kritiker befürchten eben, dass er einer künftigen Grenze eines souveränen Staates Palästina vorgreift und Israel damit eine de facto Annexion palästinensischer Gebiete bezwecken könnte.
Danke, ja. Entschuldigung, wolltest du noch was sagen?
Na, bloß abschließend eine sehr, sehr schwierige Situation zu diesem nicht offiziellen Nachbarland.
Danke auf jeden Fall, Johannes. Jetzt haben wir Einblick in die Geschichte und die Politik gekriegt. Jetzt machen wir ein bisschen eine Wende. Lukas, die Lage von Israel, die natürlich eben politisch andererseits, aber andererseits auch die klimatischen Bedingungen. Wie schaut es denn da aus?
Das Klima in Israel wird durch seine Lagen zwischen der subtropischen Trockenheit der Sahara und der arabischen Wüste einerseits und der subtropischen Feuchtigkeit der Levante andererseits bestimmt. Obwohl Israel eher ein kleines Land ist, hat es mehrere Klimazonen. Das Klima ist von der Entfernung zum Mittelmeer, von der Höhe und der geografischen Breite abhängig. Im Norden gemäßigt und bewaldet, ist Israel im Süden heiß und wüst. An der Küste zum Mittelmeer herrscht das subtropische Mittelmeerklima, das sich durch trockene, heißer Sommer und regenreiche, milde Winter auszeichnet. Insgesamt sind fast 50% des Landes Steppe und Wüste, wobei die Negev-Wüste die größte Fläche dabei darstellt.
Und somit sind wir schon bei der Landschaft. Du hast jetzt gerade gesagt, 50% sind Steppe und Wüste. Wie schaut es mit den restlichen 50% aus?
Aufgrund der verschiedenen klimatischen Bedingungen in den einzelnen Landesteilen weist Israel eine große Landschaftsvielfalt auf. Dabei reicht die Pflanzenwelt von Israel von der fruchtbaren Vegetation in Teilen des Nordens bis zu einigen Oasen im Süden. In Israel wachsen seit jeher Olivenbäume, Eichen und Feigenbäume. Seit den 50er Jahren hat man in Israel mit der Anpflanzung von Nadelwäldern, vor allem aus Aleppo-Kiefer und Mittelmeerzypresse, und Obstplantagen begonnen. Insgesamt wurden bis jetzt mehr als 240 Millionen Bäume gepflanzt. Heute sind etwa ungefähr 3% der Fläche Israels bewaldet. Die Gebiete mit Niederschlägen von mehr als 300 mm im Jahr werden besonders intensiv landwirtschaftlich genutzt. Etwa ein Drittel des Landes kann somit bebaut werden.
Ja, wenn das Land so unterschiedlich ist, also Wüste, bewaldet teilweise, dann ist sicher die Artenvielfalt auch da, also sehr viele unterschiedliche Tiere, oder?
Das stimmt. Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und verschiedener Landschaftsformen in Israel gibt es auch eine sehr vielfältige Tierwelt. Zahlreiche Tiere sind jedoch vom Aussterben bedroht, beziehungsweise seien Anfang des 20. Jahrhunderts schon ausgestorben. So zum Beispiel das nordöstliche Nilkrokodil, der syrische Braunbär, der asiatische Gepard oder der syrische Halbesel. Tiere, die aktuell zu sehen sind, sind zum Beispiel Wölfe, Schakale, Otter, Wildschweine und Igel. Zudem ist der nördliche Teil ein Paradies für diverse Vogelarten.
Danke, Lukas. Jetzt habe ich noch eine finale Frage. Wie schaut es denn aus mit Bodenschätzen? Ist damit zu rechnen, dass Amerika seine Unterstützung für das Land Freiheit?
Mittlerweile hat sich da ein bisschen ein Wandel vollzogen. Also auszuschließen ist natürlich nichts. Israel war tatsächlich bei fossilen Energieträgern, also Rohöl, Erdgas, Kohle etc., immer von Importen grundsätzlich abhängig. Zumindest beim Erdgas hat sich ein Wandel bezüglich der Importabhängigkeit vollzogen, seit vor der Mittelmeerküste 4 Lagerstätten entdeckt worden sind. Seit 2016 ist Israel sogar selbst Exporteur geworden. Ob Edelmetalle, Edelsteine etc. oder weitere Bodenschätze vorkommen, ist eigentlich weitestgehend unbekannt. Es werden aber große Goldvorkommen vermutet.
Ja, Wahnsinn. Dann sollten wir da hin wohl Gold schürfen gehen, wenn wir da schon hinfliegen. Vielen Dank, Lukas, vielen Dank, Johannes und vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen über die Geschichte und die Geografie Israels informieren können. Und wir sehen uns bis bald in Tel Aviv.
Das war's wieder von diesem Podcast Smart Products and Solutions Roadtrip. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie heißt es so schön, die nächste Folge kommt bestimmt. Hört wieder rein, wenn es etwas Neues zu unserem Reiseziel Tel Aviv, Israel gibt. Macht's gut!